Willkommen bei einer neuen Episode von Brand Talk. Für alle, die Marke fasziniert und Marken führen. Ich bin Harald Sturm. Entdecken Sie mit mir, was Marken wirklich bringt. Denn das Verhalten einer Marke verrät ihre wahre Identität. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Brand Talk. Ich bin Harald Sturm und mir gegenüber heute Michael Brandner aus Rohrbach. Er ist Markenpositionierungsexperte, einer, der seit drei Jahrzehnten oder über drei Jahrzehnten in dem Bereich Marke national und international tätig ist. Hallo Michael, herzlich willkommen.
Hallo Harald, danke für die Einladung und freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Ja, mir freut es auch mit dir jetzt über das Thema Marke und Unternehmensidentitäten zu sprechen. Sag unseren Hörern vielleicht in 60 bis 90 Sekunden, woher du kommst und welchen Hintergrund du hast.
Okay. Mein Name ist Michael Brandner, ich bin Spezialist für strategische Marken- und Unternehmenspositionierung, mache das jetzt selbstständig seit 1996, sage ganz gern, mein Klientel geht von A wie Andritz AG bis Z wie Zeberwisch und Weg und vielem, was dazwischen liegt. Ja, neben meiner Beratertätigkeit habe ich mittlerweile einige Bücher geschrieben und das letzte da ist aktuelles Siegermarken.
Was ist der Kern vom Siegermarken, was du zum Ausdruck bringen willst?
Das Allerwichtigste aus meiner Warte ist für eine Marke eine ganz klare Positionierung in der Wahrnehmung der Kunden. Also Positionierung ist für mich jetzt nicht irgendeine Position auf einem Blatt Papier, sondern wirklich, welche Idee nimmt die Marke in der Wahrnehmung der Kunden im mentalen Wettbewerbskontext ein?
Wenn du jetzt aus deiner Erfahrung auf deine Kunden schaust, die du betreut hast, auf die Marken, die du in Beobachtung hast, welchen Impact im Sinne von Business Impact von 0 bis 100% hat eine Positionierung auf ein Unternehmen, um ungefähr eine Orientierung zu haben?
Ich würde sagen 90 bis 100%.
Oh, das ist ja sozusagen alles.
Ja, weil Positionierung sollte ein Unternehmen oder einer Marke Richtung geben, nach außen und nach innen. Und das Spannende bei Positionierung, auch wenn man es mit anderen Begriffen vergleicht, egal ob das jetzt Identität ist, ob das Purpose ist, ob das Vision ist, ist, dass Positionierung eine Querschnittsmaterie ist. Deswegen wird Positionierung im Sprachgebrauch so verschieden gebraucht. Also man spricht von der strategischen Positionierung, wo es wirklich um die Ausrichtung geht, aber setzt sie eben durch bis hin zur Werbepositionierung. Und das finde ich an Positionierung so spannend, dass hier Positionierung eben in allem vom Unternehmen widerspiegeln muss. Deswegen tut mir oft total schwer, wenn Positionierung in Marketing oder Markenbüchern so hierarchisch irgendwo eingeordnet wird. Bei Strategie, im Marketing, in der Werbung. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, weil Positionierung ist wirklich Querschnittsmaterie.
Sozusagen für die, wenn ich interpretiere, das ist es so, dass sozusagen der Ausgangspunkt, von wo man in die Richtung geht, oder?
Ja, also wenn ich jetzt BMW nehme und BMW steht quasi als Unternehmen für Fahrfreude, dann muss die Fahrfreude in allem, was BMW tut, widerspiegeln. Bis hin zum Auto, vom Design, Motorisierung, Innen- Außenausstattung, Werbung, Verkaufsgespräch etc. Bei BMW merkt man wirklich sehr schön, fast immer, und sie machen es auch nicht immer ganz konsequent, aber meistens doch, dass Fahrfreude einfach wirklich der rote Faden ist seit 1965.
Mhm. Warum glaubst du, es ist so schwierig für Unternehmungen, so eine Positionierung aufrechtzuerhalten und dort den Fokus zu halten?
Unternehmen sind komplex. Unternehmen haben viele Entscheidungsträger, viele Hierarchieebenen und Positionierung sollte extrem einfach sein. Und das ist oft so ein bisschen ein Widerspruch. Aber es ist eben wirklich die hohe Kunst, Vollkommenheit, also einer meiner Lieblingszitate, Vollkommenheit entsteht nicht dann, wenn man nichts mehr hinzufügen kann, sondern wenn man nichts mehr wegnehmen kann. Und das gilt für Positionierung ganz extrem. Das ist genau das Schwierige. Also wenn ich halt ein Markenstatement habe und ich sage zu irgendjemandem, füge mir drei Begriffe hinzu, dann ist das kinderleicht. Wenn ich ein Markenstatement habe mit 7 Begriffen und ich sage, ich muss mich auf einen fokussieren, dann wird es richtig schwierig, aber richtig wichtig.
Mhm. Kannst du uns ein paar Beispiele geben von BMW noch abgeleitet, so, an die du dich erinnerst in deiner Arbeit?
Also man denkt in der Regel ganz klassisch oft, wenn man diese Ein-Wort-Thematik denkt, eben so an Dinge wie BMW Fahrfreude, Audi Technik, Volvo Sicherheit, Nivea Pflege, Milka Zart, Dr. Best nachgebend. Interessant ist aber, die stärksten Marken besitzen eigentlich ein unsichtbares Wort, weil sie besitzen die Kategorie. Ich denke Suche im Internet, ich denke Google. Ich denke Video im Internet, ich denke YouTube. Ich denke Video-Streaming, Netflix, Musikstreaming, Spotify. Das heißt, die stärksten Marken besitzen eigentlich mental ihren Markt. Man denkt Fernbus, relativ junge Kategorie bei uns in Europa, man denkt Flixbus. Brille, Filmann. Das ist oft so, was Unternehmen oft gar nicht anstreben, sondern Unternehmen haben oft gern diesen Attributansatz. Welche Eigenschaftswörter passen zu uns etc. Ich würde immer ein Unternehmen in erster Linie empfehlen, kann ich wirklich eine Marktkategorie, ein Produkt- oder Dienstleistungskategorie besitzen. Dann kann ich mir immer noch überlegen, ob ich das mit einem Attribut verstärke, ja oder nein.
Wenn du von heute 2025 zurückschaust zum Beispiel und das vergleichst mit dem Jahr 2000 und vergleichst das Thema Marke, was hat sich da verändert oder wie hat sich die Bedeutung von Marken verändert, wenn du da auf diese 25 Jahre zurückblickst?
Das würde ich zweiteilen. Also im Konsumerbereich, dort, wo es um diese klassischen Fast-Moving Consumer Goods geht, würde ich sagen, hat die Marke zwar immer noch einen großen Stellenwert, für einen Kunden aber an Bedeutung letztendlich verloren, weil viele Markeninhaber ihre Marken überdehnt haben. Die Leute sind in einem Supermarkt heute von Marken nicht mehr so geführt wie vor 25 Jahren, sondern oft eher durch die Vielfalt total verwirrt. Und diese Verwirrung wird leider wieder mit Vielfalt bekämpft. Und das führt natürlich letztendlich zu noch mehr Verwirrung. Da denke ich einfach, dass die Marke zwar in den Köpfen der Entscheider immer noch extrem wichtig ist, weil die auf ihre Marken extrem stolz sind, aber auf Kundenseite an Bedeutung verloren hat, weil man einfach die Marken überdehnt hat. Wo die Marke extrem an Bedeutung gewonnen hat, ich merke das auch in meiner eigenen Tätigkeit, ist im B2B-Marketing und bei Industrieunternehmen. Da erkennen immer mehr Unternehmen, was für eine Kraft eine Marke hat, sind in vielen Fällen auch fokussierter und desto stärker kann man dort mit Marken eigentlich noch arbeiten.
Inwieweit glaubst du, dass die Medienvielfalt, die auch dazugekommen ist in den letzten 25 Jahren, auch zu dieser, bei den Consumer Products, zu dieser Inkonsistenz geführt hat?
Man hat sicher ganz wesentliche Bedeutung. Ich finde es immer ganz interessant, wenn ich an den ersten Positioning-Artikel zurückdenke aus dem Jahr 1969 von Al Rees und Jack Trout, die damals von einer überkommunizierten Gesellschaft geschrieben haben. Das war maximal das Aufwärmtraining. Also maximal. Also das war nicht überkommuniziert. Wenn das überkommuniziert wird, dann haben wir jetzt überkommunizierte Gesellschaft. Und natürlich alles, was für Verwirrung stiftet, macht es für Marken schwieriger. Ich definiere Marke ja total gerne als Denkabkürzung, die Wertschöpfung und Wertschätzung schafft. Weil unser Gehirn ist eigentlich von der Evolution heraus auf Denkabkürzungen programmiert. Also unser Gehirn hat relativ frühzeitig in der Evolution gelernt, wann in einer komplexen Umwelt, die ja gefährlich sein kann, überleben möchte, dann brauche ich funktionierende Denkabkürzungen. Und in dem Sinn ist eine Marke eigentlich eine Denkabkürzung. Ich gehe in einen Supermarkt und ich greife einfach relativ schnell zu einer guten Marke und triff eine sichere Kaufentscheidung. Wo würde man enden, wenn ich bei jeder Kaufentscheidung im Supermarkt nachdenken müsste, einen Stärken-Schwächen-Vergleich machen müsste, irgendwelche Checklisten dabei hätte? Ich würde niemals zu einem Ergebnis kommen.
Wir würden eine 25-Stunden-Woche brauchen, damit wir das dann schaffen würden.
Minimum. Wahrscheinlich würde man, wenn man sich die Innovationsquote anschaut, gar nicht fertig werden, weil in der Zeit zwei Innovationen kommen sind dazu, die ich wieder aufnehmen müsste. Also alles, was quasi am Markt für mehr Verwirrung sorgt, macht Marke eigentlich sehr, sehr viel wichtiger. Nur müssen die Verantwortlichen erkennen, dass sie die Verwirrung eben mit Einfachheit bekämpfen muss.
Ich habe da so einen Gedanken dazu, dass ja die Medienvielfalt, ja, dadurch in meiner Beobachtung einfach viel mehr Inkohärenz entsteht, weil man viel mehr Möglichkeiten zum Kommunizieren hat und dadurch zu viele Botschaften draußen sind. Wie siehst du diesen Punkt?
Ja, das sehe ich genauso. Weil natürlich auch dann Entscheider anfangen und sagen, okay, in dem Medium erreiche ich die Zielgruppe, welche Botschaft kommt dort am besten an? In dem Medium erreiche ich die Zielgruppe, welche. Und dann passiert es, dass wenn eine Marke nicht eine Botschaft hat und damit auch nicht mehr wirklich überzeugend auftritt, sondern eigentlich die Menschheit mit zu vielen Teilbotschaften verwirrt. Und natürlich trägt die Medienvielfalt dazu enorm bei.
Wie kann man das wieder ändern?
Ja, das liegt an den Entscheidern letztendlich. Dass wirklich, und das wird ja auch immer schwieriger, dass man sich auch überlegen muss, wer ist letztendlich im Unternehmen verantwortlich, der das Ganze auch im Sinne eines Art Dirigenten steuert. Der mir wirklich sagt, okay, ich habe die Markenhoheit und ich lege auch ganz klar fest, was passt zur Marke und was passt nicht zur Marke. Also für Markenpositionierung oder für Marke ist einem extrem wichtig zu wissen, was nicht dazu passt. Wo sind die Grenzen der eigenen Marke? Ich meine, eines meiner Lieblingsbeispiele, wo man sagt, okay, was schiefgehen kann, wenn ich die Grenzen missachte, ist Volvo. Ich meine, Volvo war in den 1980er Jahren in den USA das meistverkaufte europäische Luxusauto. Vor Mercedes und vor BMW. Und dann wollte man in den 1990er Jahren auf einmal sein wie BMW. Man hat auf einmal sportlichere Modelle gebraucht, man hat den Motorsport finanziert, etc. War alles gar nicht so tragisch gewesen, weil man dabei den SUV nicht übersehen hätte. Volvo ist eigentlich extrem spät in den SUV-Markt eingestiegen. Da war sogar Porsche hat vor Volvo einen SUV am Markt gehabt. Und dabei hätte der SUV perfekt zur Sicherheitspositionierung passt. Man merkt ja, bei Volvo verkaufen sie ja die SUVs am besten. Und dort hat Volvo eigentlich extrem viel Potenzial liegen lassen, weil man irgendwie sein wollte, was man nicht ist und dabei eine riesengroße Chance übersehen hat mit dem SUV.
Weil du gerade die Automobilbranche ansprichst, Jaguar hat ja heuer im Frühjahr ich weiß nicht, wie man es bezeichnen soll. Lass mal es einmal ganz trivial ausdrücken, einen Wahnsinn gemacht. Wie sagst du das Beispiel?
Ja, ich sehe das genauso. Ich meine, das Spannende finde ich dabei, dass man sagt, okay, man verzichtet auf dem Auto, aufs Jaguar-Logo nach außen. Wenn man konsequent gewesen wäre, hätte man dann auch am Markennamen Jaguar verzichten müssen. Nein, das Ding ist in keinster Weise nachvollziehbar. Was die Entscheider, die letztendlich wahrscheinlich in Indien sitzen, antreibt, keine Ahnung.
Also ich habe mir nur das Thema gestern zufällig angeschaut, die deutschen Absatzzahlen in April, Mai und Juli, die verkaufen in ganz Deutschland derzeit im Monat weniger als wie 15 Neuwagen.
Ja, sie haben ja ganz klar verkündet, also da sind sie sogar konsequent, sie haben ja klar verkündet, sie haben eine Übergangsphase, sie wollen rein elektrisch werden und in der Übergangsphase sind die Verkäufe nicht wichtig. So gesehen sind sie ja auch konsequent in der Beziehung. Die Frage ist nur, ob die nachher wieder die Verkäufe erzielen. Und der Punkt ist ja immer der, wenn ich mir die eigene Stammkundschaft vertreibe, ist es noch lange Garantie, dass ich eine neue Stammkundschaft gewinne. Das haben ja auch schon viele Modehäuser erlebt, die gesagt haben, wir müssen uns radikal verjüngen. Das Ergebnis war, man hat die ältere Stammkundschaft verloren, aber die jüngere Stammkundschaft hat trotzdem woanders eingekauft. Und da muss man einfach extrem vorsichtig sein aus Markensicht.
Absolut, ja. Wir haben in unserer Vorbereitung, in unserem Telefonat, hast du das Beispiel kurz erwähnt, Kicker. Magst du das nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen?
Ich meine, Kicker ist aus meiner Warte ein extrem spannendes Beispiel, also für jeden, der für Marke interessiert, egal ob Manager oder Studierender. Bei Kicker war 1999 alleiniger Marktführer in Österreich. Also das war das Möbelhaus Nummer 1 am Papier. In der Wahrnehmung der Kunden, ich habe damals eine Marktforschung, also Marktforschungsergebnisse gesehen von damals, war eben das Spannende, dass es in den Köpfen der Kunden keinen Marktführer gegeben hat. Da war das wilde Tippen angesagt. Also in Niederösterreich haben viele auf Leiner getippt. In Wien hat man neben Kicker Leiner auf Michelfeit tippt, auf Möbel Ludwig getippt. In der Steiermark hat man ganz stark auf Kröbelmöbel tippt. In Oberösterreich hat man zusätzlich auf Braunsberger getippt. Also auch viele Häuser, die es heute gar nicht mehr gibt. Und in der Phase hat Lutz was Geniales gemacht. Lutz hat irgendwie dieses mentale Chaos erkannt, hat 1999 das größte Möbelhaus Österreichs, das war ein einziger Standort in Wien, eröffnet und hat ab dem Augenblick im Radio Marktführerschaft kommuniziert. Hat sich aber nur auf ein Möbelhaus bezogen, hat aber in den Köpfen der Kunden irgendwie suggeriert, dass die Marktführer sind. Gleichzeitig genialer Name XXX Lutz, der Name kommuniziert zusätzlich Größe. Und dann ist was Interessantes passiert. Lutz hat Marktführerschaft suggeriert, Kicker hat die eigene Marktführerschaft nicht genutzt und diese Suggestion hat dazu geführt, auch mit der richtigen Expansionsstrategie, dass halt Lutz mittlerweile in Europa die Nummer 2 ist, hinter IKEA, ja, und Kicker Leiner leider Geschichte.
Inwieweit glaubst du, hat auf Kicker und Leiner, auf deren Geschichte und dass sie Geschichte sind, die Verkaufsförderung versus sozusagen Imagewerbung dazu beigetragen, dass das eigentlich ein Brandbeschleuniger war?
Also ein ganz wesentlicher Punkt aus meiner Warte war, dass man bei Kicker damals 1999 die Macht der Marktführerschaft total unterschätzt hat. Also man hat viel zu sehr Wert gelegt, was man heute wahrscheinlich unter Performance-Marketing verstehen würde, dass man sagt, okay, das Flugblatt muss performen. Also mir hat einmal ein ehemaliger Verantwortlicher von Kicker gesagt, im Möbelhandel ist Positionierung nicht wichtig, Hauptsache das Flugblatt performt. Was natürlich absoluter Blödsinn ist. Erinnert mich aber aktuell natürlich an Zeiten des Performance-Marketings, wo auch viele eigentlich die Einzelaktionen überbewerten und die kumulative Gesamtwirkung, also wenn ich jetzt die Summe aller Einzelaktionen zusammenzähle, zu wenig bewerten. Was ein Riesenfehler aus Markensicht ist.
Ja, weil dann entsteht schwer Image, weil wir ja ständig im Sales-Modus sind.
Genau. Und man wird selber auch nervös, weil man sie immer am kurzfristigen Verkaufserfolg misst. Und wenn es dann einmal nicht so gut funktioniert, dann probiert man gleich was anderes aus. Und das ist natürlich auch für die eigene Entscheidungsfindung extrem schlecht.
Ja, ich habe vor 2-3 Wochen Studie in die Hand gekriegt. Die ist aus dem heurigen Jahr, ich glaube noch relativ frisch, 2-3 Monate, von System 1 und Effi. Die sagen, die haben da so einen Chart, da geht es um selbstbewusste Marketingmenschen, sage ich jetzt einmal so. Und es geht um weniger selbstbewusste Marketingmenschen. Der interessante Aspekt war, dass weniger selbstbewusste Marketingmenschen zu 50% mehr von Klicks, Conversions und Impressions reden. Das ist ja quasi ein wenig so das, was du da ja indirekt jetzt da.
Absolut. Also man unterschätzt, also glaube ich, auch in Unternehmen selbst, was ausmacht, wenn ich praktisch für eine starke Marke verantwortlich bin. Das gibt mir selber auch Selbstbewusstsein. Im Endeffekt gilt das, was in vielen anderen Bereichen genauso gilt, Erfolg zieht Erfolg an. Und wenn ich jetzt selber nicht so erfolgreich bin und ich habe das auch in der eigenen Wahrnehmung, dann bin ich natürlich auch in meinen eigenen Entscheidungen mental blockiert. Und da braucht es oft dann eben wirklich Entscheider, die den Mut haben, Dinge in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, ich fokussiere die Marke jetzt wieder. Das ist eines meiner Lieblingsbeispiele, weil da habe ich keine, ich meine, das 1997 oder 98 habe ich mit damaligen Marketingverantwortlichen von Dr. Best gesprochen. Und Dr. Best ist ja in den 1980er Jahren gar nicht gut gegangen, war eine weitere Zahnbürstenmarke unter vielen, 6% Marktanteil in Deutschland, hauptsächlich verkauft wurden im Promotion-Zeitraum. Und dann hat man gesagt, wie wir die Marke repositionieren. Und man hat dann wirklich einen Verantwortlichen gehabt, der gesagt, okay, ich bin von einer Idee überzeugt, die Idee der ersten nachgebenden Zahnbürste. Natürlich großer Konzern. Und man hat dann die Idee in die Marktforschung geschickt. Und in der Marktforschung ist rausgekommen, niemand in Deutschland braucht eine nachgebende Zahnbürste. Der Verantwortliche hat dann gesagt, okay, er geht davon aus, dass die Fragestellung falsch war und hat die Marktforschung wiederholt. Ergebnis, niemand in Deutschland braucht eine nachgebende Zahnbürste. Er hat gesagt, also er möchte es nur mal probieren. Ich glaube immer noch, dass die Fragestellung falsch war. Hat dann dritte Marktforschung ins Rennen geschickt. Ergebnis war, niemand braucht eine nachgebende Zahnbürste. Daraufhin hat er entschieden, er macht es trotzdem. Ich glaube, das ist auch oft der Mut, den man braucht. Und sagt, okay, ich stehe zu einer Idee und ich kämpfe für die Idee. Das ist aus meiner Warte ein ganz wichtiger Aspekt, weil ich kämpfe nicht für die Marke, ich kämpfe für die Idee. Und je stärker Dr. Best für die Idee nachgebend eingetreten ist und je relevanter die Idee nachgebend geworden ist, desto stärker ist die Marke Dr. Best geworden. Und da machen viele aus meiner Warte einen Denkfehler, dass sie zu sehr Marke denken und zu wenig Idee denken. Man muss Marke, wenn ich es ganz böse formuliere, als Ergebnis oder noch böser als Abfallprodukt vom Durchsetzen einer Idee sehen. Also wenn ich eine starke Marke bauen will, brauche ich zuerst einmal eine Idee. Und da muss ich für die Idee eintreten. Und je stärker ich die Idee mache, desto stärker wird die Marke.
Interessanter Aspekt. Was glaubst du, sind aktuell so die brennendsten Fragen, die sich Markenverantwortliche, Unternehmer, Geschäftsführer stellen sollten in der Zeit, in der wir aktuell sind?
Aus meiner Warte ist wirklich der wichtigste Aspekt, dass man sagt, okay, wo bin ich in der Wahrnehmung, im Gedächtnis der Kunden positioniert? Und das ist gar nicht so einfach, weil Verantwortliche immer von so Trendthemen abgelenkt werden. Ich habe das Trendthema Performance Marketing. Dann reden auf einmal alle von Performance Marketing. Dann kommt das Trendthema Purpose und alle reden auf einmal von Purpose. Jetzt kommt das Trendthema KI und alle reden auf einmal vom Thema KI. Und man verzettelt sie eigentlich in operative Themen und verliert den strategischen Weitblick. Das heißt jetzt nicht, dass diese Themen wie Performance Marketing, Purpose oder KI unwichtig sind. Ich muss mir nur immer überlegen, was haben die für Bedeutung für meine Marke aus Sicht der strategischen Positionierung. Ich sehe ja nicht den Konflikt zwischen Performance Marketing und Branding, weil Performance Marketing muss ein Teilaspekt des Brandings sein. Purpose und Branding müssen auf alle Fälle zusammenspielen. Und da ist ja oft das Spannende, wenn ihr ein Startup-Unternehmen, wo es eine starke Gründungsidee gibt, dann gibt es überhaupt Konflikt zwischen Purpose und Positionierung. Der Konflikt auch dort auf, wo irgendwer im Top-Management sagt, ja, wir brauchen auch einen Purpose. Und den müssen wir uns jetzt irgendwie aus die Finger saugen, weil eigentlich haben wir keinen. Dann wird es kritisch. Und dann widerspricht es oft der Positionierung. Und natürlich ist auch die KI wichtig für Unternehmen. Aber auch dort ist die Frage, wie muss ich die KI aus Positionierungssicht betrachten?
Wenn wir da jetzt zu meinem Kernthema kommen, der Unternehmensidentität, inwieweit glaubst du, dass das tatsächlich in Unternehmungen klar ist, wer wir sind, wie wir die Dinge zu machen haben, wie unsere Idee ist, wie wir diese Dinge umsetzen? Weil jeder kann da sagen, was er macht, ja. Aber die wenigsten können da sagen, kohärent, wie man das jetzt ganz genau dann, um es tatsächlich zu überprüfen. Wie nimmst du das aktuell wahr?
Ich meine, das kann man jetzt, ich glaube, das muss man aus Lebenszyklusphasen von Unternehmen auch betrachten. Wenn man jetzt praktisch zurückgeht, ich bin ein Startup-Unternehmen, dann habe ich in der Regel echt die Einheit zwischen, wenn ich jetzt sage, okay, Purpose, Identität und Positionierung. Die lebt einfach von der Gründungsidee. Und da ist auch jedem Unternehmen klar, wofür tritt man ein, wofür steht man. Wenn Unternehmen älter werden, dann passiert es in vielen Fällen, und das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn es einen echten Patriarchen gibt, für eine gewisse Phase, weil der natürlich auch für die Idee eintritt und für die Idee steht. Gefährlich wird es, wenn er nicht rechtzeitig für Nachfolger sorgt. Auch familiengeführte Unternehmen haben in vielen Fällen eine extrem starke Positionierung, Identität aus der Familie heraus. Bei managementgeführten Unternehmen, speziell wenn die älter werden, wenn die Geschäftszweige mehr werden etc., gehen die Dinge im Laufe der Zeit oft verloren. Und dann sollte man sich einfach alle 5 oder 10 Jahre einmal die Zeit nehmen und sich diese grundlegenden Fragen stellen. Was tun wir? Wie tun wir es? Und warum tun wir es? Und dann einfach wieder mal sagen, okay, passt alles zum Unternehmen, was wir tun? Sollten wir uns von Teilbereichen auch unter Umständen trennen, was immer am schwierigsten ist? Aber sollte man vielleicht auch neue Teilbereiche dazunehmen, weil wir stehen geblieben sind? Ich würde schauen, also Unternehmen, gefährlich wird es für das Unternehmen ganz starr werden. Also wenn ich sage, okay, ich habe Positionierung und ich lebe ganz starr und strikt nach der. Das erzeugt oft Stillstand. Unternehmen müssen schon diesen Mut haben oder auch diese Gratwanderung oft suchen, natürlich Dinge auszuprobieren. Man sollte nur aufpassen, dass man dabei nie den roten Faden verliert. Aber es jedes Unternehmen, jedes erfolgreiche Unternehmen wird Phasen haben, wo man ein bisschen mehr in die Breite geht und sie dann wieder refokussiert, wieder ein bisschen mehr in die Breite geht und sie wieder refokussiert. Und das ist aus meiner Warte ja absolut okay. Es ist ganz ähnlich wie der Vergleich hier Unternehmen mit Schreibtischen. Schreibtisch, der immer ganz sauber zusammengeräumt ist, ist wahrscheinlich ein Indiz, dass man nicht gearbeitet wird. Arbeit, Leistung erzeugt eine gewisse Unordnung. Und da muss ich in regelmäßigen Abständen auch wieder für Ordnung sorgen.
Hast du für die irgendwelche Indikatoren, woran Unternehmungen feststellen, es ist wieder mal Zeit dafür?
Es gibt ein paar Indikatoren. Der wichtigste Indikator ist, wenn ich das Gefühl habe als Unternehmen, und Manager haben da oft ein sehr gutes Gefühl oder auch Unternehmer selbst haben ein sehr gutes Gefühl dafür, weil man selbst den Eindruck hat, wir stecken irgendwie im unprofilierten Mittelfeld. Wir werden nur mehr als weiterer Anbieter wahrgenommen. Dann würde ich mir unbedingt Gedanken machen, sollte man nicht einmal die eigene Positionierung auf den Prüfstand stellen und gegebenenfalls Korrekturen nehmen. Unternehmen und Manager haben auch oft ein gutes Gefühl, man merkt, okay, man hat Teilbereiche dazugekauft. Früher sind Entscheidungen leichter gefallen, jetzt muss man länger drüber nachdenken. Man ist sich oft nicht mehr ganz sicher, passt es dazu, passt es nicht dazu. Ah, dann würde das Unternehmen auf den Prüfstand stellen. Und natürlich in der Radikalsituation, wenn das Unternehmen wirklich in der Krise ganz schlecht geht. Wo man natürlich den großen Vorteil hat, dass man dann auch ganz radikale Entscheidungen treffen kann.
Woran siehst du die Faktoren, warum manchmal Entscheidungen im Marketing rund um das Thema Marke, Kommunikation, es an, wie du heute schon sehr oft sehr betont hast, das Thema Mut etwas fehlt?
Ja, es fehlt auf der einen Seite an Mut, auf der anderen Seite haben aber oft auch die Entscheidungsträger in Unternehmen, die sich quasi mit der Marke schmücken, egal ob jetzt Produktmanager, Marketingmanager oder auch Brandmanager, gar nicht die Möglichkeiten, die Marke konsequent umzusetzen, weil wenn sie ihr Tätigkeitsfeld dann wirklich im Detail beschreiben, sind es letztendlich nur Kommunikationsverantwortliche. Und eigentlich liegen wichtige Aspekte der Markenführung bei ganz anderen Personen im Unternehmen. Und das ist schon, was ich in den letzten 25 Jahren miterlebe oder leider miterleben muss, dass Marketing in vielen Fällen bei strategischen Entscheidungen nicht mehr am Tisch sitzt oder maximal als Zuhörer oder Zuhörerin.
Glaubst du, dass die Marke am Tisch sitzt, wenn die unternehmerisch strategischen Entscheidungen getroffen werden?
Ich habe vor, glaube ich, 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren, ich weiß es nicht mehr ganz genau, gesagt, das Schlimmste, was der Marke passieren kann, ist eine Markenabteilung im Unternehmen. Weil dann wird man in der Hierarchie auf einmal eingestuft. Marke ist eigentlich Top-Management-Aufgabe. Und selbst ein Marken-Department geben oder eine Markenabteilung geben, soll es trotzdem jemanden im Top-Management geben, der sagt, ich bin der oberste Markenverantwortliche im Unternehmen. Weil ich habe auch die Entscheidungsbefugnisse. Eine Marke lebt ja praktisch, eine Marke muss sie im Produkt widerspiegeln, muss sie im Vertrieb, im Verkauf widerspiegeln, muss sie in der Preispolitik widerspiegeln, muss sie in der Planung und Entwicklung widerspiegeln und muss sie natürlich auch in der Kommunikation widerspiegeln. Wenn ich jetzt sage, okay, wer hat ein Unternehmen alle diese Bereiche letztendlich die Hoheit, dann kann das nur das Top-Management sein. Kein Markenverantwortlicher, der jetzt eine Markenabteilung hat oder Marketingverantwortlicher oder Produktmanager, hat letztendlich die notwendigen Voraussetzungen, die es brauchen würde.
Wie schätzt du das speziell in der sehr wichtigen wirtschaftlichen Bereich der KMUs ein, ja, die eine enorme Bedeutung haben für unseren gesamten Wohlstand und für die gesamte Wirtschaft? Inwieweit ist dort Marke?
Also ich kenne sehr viele KMUs, wo Marke wirklich ein extrem wichtiges Thema ist, wo man immer merkt, es wird vom Unternehmer ganz stark gelebt und der ist der Bedeutung bewusst. Schwierig ist oft, dass es viele Unternehmen gibt, die zwar wissen, dass Marke wichtig ist, wo aber dann aufgrund der Ressourcen Zeit und Geld einfach fehlen, dass man sich wirklich damit intensiv auseinandersetzt.
Wo können Unternehmen beginnen oder das Top-Management oder der als Verantwortliche beginnen, mehr Fokus und mehr Ressourcen dort zu schaffen?
Der wichtigste Aspekt aus meiner Warte ist, und das mache ich auch bei allen meinen Markenprojekten, dass man sich am Anfang nicht so sehr mit der eigenen Marke beschäftigt. Sondern man sollte sich wirklich in die mentale Welt einmal der Kunden hineinversetzen und sagen, okay, wo steht denn meine Marke aktuell in dieser Welt? Werde ich als Marktführer wahrgenommen? Werde ich als Herausforderer wahrgenommen? Werde ich als Mitläufer wahrgenommen? Werde ich unter Umständen als Notnagel wahrgenommen? Dann einfach mal sagen, okay, ich schaffe mir selber ein möglichst realistisches Bild davon, wo ich in der Wahrnehmung und Gedächtnis der Kunden stehe. Und wenn ich das Bild einmal habe, dann kann ich mir wirklich bewusst Gedanken machen, wie kann ich meine Marke dort auch stärker positionieren. Also das Wichtigste, ich unterscheide immer zwischen drei Arten von Märkten. Es gibt den geordneten Markt, den teilgeordneten und den ungeordneten Markt. Ein klassischer geordneter Markt ist Smartphone. Man denkt an Smartphone und die meisten denken iPhone und Samsung Galaxy. Egal welches Smartphone man eigentlich selber besitzt. Aber die meisten denken einmal an iPhone und Samsung Galaxy. Und das ist aus Markensicht perfekt. Weil ich habe eine Kaufentscheidung und ich habe zwei dominante Marken. Damit hat die Marke auch wirklich einen echten Stellenwert in der Kaufentscheidung. Auch wenn ich mich bewusst dagegen entscheiden sollte. aus Preisgründen, was auch immer. Dann habe ich so teilgeurteilte Märkte. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist der Markt für Notebooks oder klassische PCs, also auf Windows-Basis. Da fallen mir vielleicht jetzt auch Marken ein, wie Lenovo, HP, Dell oder Acer. Aber im Gegensatz zum Smartphone-Markt habe ich keine Rangordnung im Kopf. Die sind irgendwie alle auf der gleichen Ebene. Und damit verliert aber die Marke an Bedeutung, weil dann sagt der Kopf, es passt eh, wenn es eine dieser Marken ist. Ich habe keine Bevorzugte mehr. Und dann gewinnen andere Kaufentscheidungskriterien an Bedeutung. Produktfeatures, der Preis, Empfehlungen, was auch immer. Der schlimmste Markt war für mich immer der Markt für Videobeamer. Die sind sicher nie nach Marke gekauft worden, da hat man überhaupt kein Markenbewusstsein. Die sind gekauft worden am Anfang nach Lichtstärke. Das war das Wichtigste. Preis, Händlerempfehlung, Freundesempfehlung, was habe ich irgendwo gesehen? Und deshalb Marken sind natürlich ganz schlecht. Weil je mehr Unordnung im Kopf herrscht, desto weniger Bedeutung hat die Marke und desto mehr sucht unser Gehirn nach Ersatzdenkabkürzungen. Und die schlimmste Ersatzdenkabkürzung ist der tiefe Preis aus Markensicht. Und das war für mich immer der wichtigste Punkt, zu sagen, okay, in welcher Art vom Markt bin ich überhaupt tätig? Bin ich in einem geordneten Markt tätig, in einem teilgeordneten oder in einem ungeordneten? Und dann kann man sich die Frage stellen, welchen mentalen Ordnungsbeitrag hat die eigene Marke leisten?
Mhm, interessanter Ansatz. Es gibt ja, mir fällt da so ein Zitat, weiß nicht, von wem es ist, vielleicht kennst du ja, vielleicht weißt du, kannst du es zuordnen. Es gibt da so ein Zitat, das was ich abspeichere, das heißt, je stärker die Marke, desto niedriger der gefühlte Preis. Wie stehst du zu so einer Aussage?
Ich meine, es lässt sich mit der Gehirnforschung eigentlich relativ schön belegen, dass eben starke Marken andere Positionen in den Köpfen der Kunden besitzen wie schwache Marken. Also Coca-Cola besitzt eine andere Position in der Wahrnehmung wie Pepsi-Cola. Und der Preis besitzt auch einen eigenen Punkt, also einen Schmerzpunkt. Und je stärker die Marke ist, desto gedämpfter wirkt der Schmerz. Also so gesehen lässt sich diese Frage auch aus Sicht des Neuromarketings klar mit Ja beantworten.
Wie denkst du dann, weil wir nehmen den Podcast heute in Schering auf und wir haben ja da zwei Biermarken. Du kommst aus dem Mühlviertel, wo es ja auch viele Biermarken gibt. Und zurzeit gibt es ja so eine Kampagne von den regionalen Biermarken versus den internationalen Biermarken. Ich nehme das aber so als Marktteilnehmer versus gefühlt gegen Heineken, also alle gegen Heineken. Wie ordnest du so eine Kampagne dann da eigentlich ein?
Ich meine, sie beruht auf einem relativ einfachen psychologischen Muster, das heißt David gegen Goliath. Also das ist auch ein funktionierendes Muster. Ob es wirklich, wie sie es jetzt aktuell kommunizieren, wirklich so verstanden wird, würde ich eher als fraglich einstufen. Ich finde es teilweise zu werblich. Also man kommt das aus meiner Warte sehr viel stärker redaktionell vor, egal ob jetzt analog oder digital, weil einfach sowieso ein starker Trend zum Regionalen da ist. Und regional spricht für regionale Biermarken und eben nicht für Konzernmarken. Aber im Endeffekt vom grundsätzlich strategischen finde ich es keinen schlechten Ansatz.
Mhm. Bleiben wir noch geschwind beim Bier, weil es gibt ja so unsere zwei Hauptlebensmittelmärkte, die wir haben, sind ja mal Spar und der Rewe-Konzern, also Biller und mit ihren 25% Pickerl oder jetzt dann auf der digitalen Ebene. Ich habe das schon ein paar Mal gehört, oder weil ich auch nachgefragt habe beim Spar und beim Biller. Wann wird denn heute nur Bier gekauft? Und die sagen, schau, also man wartet immer auf diese 25%. Welchen Einfluss hat also ein Spiel der Dritten Einfluss auf die eigenen Biermarken?
Natürlich ganz erheblich. Also dadurch, also dass der Handel eben die Regalhoheit hat, die Regalhoheit sie eben, wie du gerade gesagt hast, auf zwei Player, sie eigentlich beschränkt, daneben haben wir noch Hofer und Lidl. Und natürlich auch der Mensch lernt, auch durch leidvolle Erfahrung, und der Mensch hat eben gelernt, wenn man zu früh kauft, wird man von der Sonderaktion bestraft. Das ist ein reiner Erziehungseffekt. Und mittlerweile weiß der Kunde in vielen Bereichen, wo Produkte immer länger halten, ganz egal, ob das jetzt Bier ist oder Kaffee ist oder Marmelade ist, dass ich eigentlich, in Anführungszeichen, blöd bin, wenn ich zum regulären Preis kaufe. Es ist sowieso immer ein Bier, ein Kaffee, eine Marmelade in Aktion. Und das gilt natürlich für extrem viele andere Bereiche auch. Also natürlich hat der Handel in den letzten Jahrzehnten die Kunden ganz klar zu Aktionskäufern erzogen.
Interessant ist ja, aus meiner Sicht, interessant ist ja, dass zum Beispiel so Marken à la Saturn mit Geiz ist geil, a Saturn heute nicht mehr wirklich da ist. Welche Gefahr hat das für diese Prozentuierungsaktivitäten? Jetzt, glaube ich, weniger für einen Spar und für die Rewe oder für Hofer und Lidl. Der Hofer und Lidl muss man ja fast ein wenig ausnehmen. Die fahren ja das Ding schon länger, auch von der Positionierung her. Aber welche Gefahr hat das eigentlich für die Marken, die im Handel sind, dass sie daran an Bedeutung verlieren?
Das Interessante ist eben, dass der Kunde zwei Dinge gelernt hat. Also praktisch, einerseits Größe ist billiger, auch wenn das gar nicht stimmt. Also wir schätzen einen großen Supermarkt immer als günstiger ein als einen kleinen Supermarkt. Einfach von der Preiswahrnehmung her, also das ist auch ein wichtiger Punkt, Preiswahrnehmung und Preisrealität müssen nicht zusammenspielen. Das führt eben dazu, dass eigentlich immer weniger und größere Player überbleiben. Das verstärkt den Trend ganz stark dazu. Und der zweite ist eben der erwähnte Punkt, dass eben die sehr wohl bewusst ihre Kunden auch zu Preiskäufen erzielen, wobei die natürlich auch schauen müssen, dass sie trotzdem letztendlich Geld verdienen. Mediamarkt Saturn ist, glaube ich, ein eigenes Kapitel, weil Mediamarkt Saturn war das perfekte Mehrmarkensystem, solange es denn eigentlich nur den klassischen Handel gegeben hat. Mit dem Internet heben sie viele dieser Markensysteme auf, weil eigentlich bräuchte man im Internet wieder zwei Markensysteme, eine starke Marke im quasi normalen Markt und eine starke Marke online. Das ist ein Punkt, den ich zum Beispiel nicht verstanden habe. Ich hätte es wenigstens in Österreich ausprobiert. Ich hätte Saturn zwar auch von den Filialen befreit, ich hätte aber Saturn zu einer reinen Online-Marke gemacht.
Gibt es aktuell Marken, die in diesem Dilemma noch sind, die du so beobachtest?
In dem Sinn von, es gibt eigentlich niemanden, der im klassischen Handel so ein perfektes Markensystem gehabt hat, wo man auch wirklich sagt, der Online-Handel bedroht ist. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel andere Markensysteme im klassischen Handel nehme, ich nehme zum Beispiel jetzt den Lutz. Lutz hat jetzt praktisch auf der einen Seite XXX Lutz, auf der anderen Seite ganz stark in Österreich Möbelix und außerhalb von Österreich Möbelmax. Dadurch, dass im Möbelhandel der Onlinehandel noch nicht die Stärke hat, funktionieren die Markensysteme immer noch sehr, sehr gut. Weil man auch der Lutz ja mittlerweile Online-Marken also praktisch im eigenen Portfolio hat.
Ich habe mir gerade überlegt, auf was ich jetzt noch umschwenken konnte. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich gehe auf Media. Nur mal ein bisschen zurück auf die Performance und auf den Media-Mix noch einmal. Wie stehst du zu diesem Thema Silo? Für mich ist ja sozusagen dieses Online-Silo eine gefährliche Sache aus meiner eigenen Wahrnehmung. Wie stehst du dazu?
Ich glaube, wenn man es aus der Mediensicht betrachtet, ich unterscheide immer eigentlich zwischen drei Internets. Das eine ist einmal ins Internet, auch wie es gewachsen worden ist, als Informationsplattform. Und am Anfang, wenn man sich zurückerinnert, war im Internet ganz, ganz wichtig, dass man eine Website gehabt hat. Also man hat quasi eine große Visitenkarte gehabt. Das ist das eine Internet. Das zweite Internet ist das Internet als Kommunikationsmedium. Da gibt es mittlerweile extrem viel verschiedene Social-Media-Plattformen. Das sind so diese großen Medien. Also da zähle ich jetzt dazu YouTube, Facebook, Instagram, TikTok und wie sie alle heißen. In diesen Medien würde ich sogar die Influencer wieder als eigene Kanäle sehen. Also die haben praktisch wahnsinnig viele Teilkanäle mittlerweile entwickelt. Das ist das Internet als erstes interaktives Massenkommunikationsmedium. Aber das ist ein Punkt, der ist, glaube ich, den darf man gar nicht unterschätzen. Vorher war nie ein Massenmedium interaktiv. Es war immer one way. Jetzt hat man Massenmedium, was interaktiv ist. Und das dritte Internet ist, wo das Internet eigene Geschäftsmodelle entstehen lässt. Sprich, eben das sind dann eben die Googles, die YouTubes, die Amazons, also alle, wo praktisch im Internet
die Plattform-Ökonomie, ne?
Geschäftsfelder, eigene Geschäftsmodelle entstanden sind. Und die drei Internets würde ich immer unterscheiden und mir dann immer überlegen, wann jetzt eine Idee auftaucht, welche Rolle spielt das für mich? Das wäre für mich so der ganz wichtige Punkt. Und der andere Punkt, das natürlich wahnsinnig schwer macht aus Markensicht, ist in der Vielfalt, worauf soll ich mich fokussieren? Da ist aus meiner Warte auch ein wichtiger Aspekt, den man vielleicht auch unterschätzt. Früher hat man im Marketing, wenn es um Internationalisierung gegangen ist, immer in Ländern gedacht. Ich war zuerst in Deutschland als Exportmarkt, dann bin ich nach Frankreich gegangen, dann bin ich nach UK gegangen. Ein ganz wesentlicher Grund, warum man in Ländern gedacht hat, war die Medienlandschaft. Die klassische Medienlandschaft ist eigentlich nach Ländern unterteilt. Die Länder haben ihre eigenen Fernsehsender, sie haben ihre eigenen Radiosender, sie haben ihre eigenen Zeitungen, ihre eigenen Zeitschriften gehabt. Es hat eigentlich kein Medium gegeben, was international Querschnittsmaterie war. Online ist auf einmal internationale Querschnittsmaterie. Und ich würde ein Unternehmen in dem Fall oft sagen, okay, früher habt ihr in Länder gedacht, denkt jetzt unter Umständen zuerst in Influencer, dann in Community, dann vielleicht sogar nur in einer Social-Media-Plattform als Kontinent und dann erst geht es in andere Social-Media-Plattformen als Kontinent. Ich meine, Temu und Shane sind rein über TikTok groß geworden. Also ich glaube, es bietet auch total andere Chance, über Markenwachstum nachzudenken. Das ist aus meiner Warte auch in meinem Buch Siegermarken ein ganz wesentlicher Punkt, dass sie Marken halt viel mehr Gedanken machen müssen, wie kann ich mich vom konkreten Kleinen zum emotionalen Großen bewegen. Und da spielt natürlich auch die Wachstumsstrategie, also ich sage, Unternehmen sollten am Wachstumspfad definieren, eine ganz, ganz große Rolle. Lieblingsbeispiel ist Facebook, weil 2004, wie der Mark Zuckerberg Facebook gegründet hat, hat es zwei große soziale Netzwerke gegeben, MySpace und Friendster. Und die waren beide wirklich um einiges größer als das kleine Facebook. Und so gesehen dürfte eigentlich nach der klassischen Marken- oder Marketinglehre Facebook gar nicht Marktführer sein. Aber der Mark Zuckerberg dürfte hier Glück haben und vielleicht einen strategischen Weitblick. Er war von Anfang an immer Marktführer, weil Facebook war am Anfang das soziale Netzwerk nur für Harvard. Ohne Harvard-E-Mail-Adresse keine Facebook-Mitgliedschaft. Marktanteil in Harvard 90%. Vor Harvard ist er weggegangen in die Ivy League, die 8 besten Universitäten an der Ostküste der USA, inklusive Harvard. Da war er auch sofort wieder Marktführer. Dann ist er in Richtung amerikanische Universitäten gegangen. Dort ist er auch sehr schnell Marktführer geworden. Damit hat er aber ganz ein anderes Klientel gehabt als MySpace und Friendster. Aber mit den Universitäten eine riesige Größe. Er war auf einmal auf Augenhöhe mit MySpace. Und 2007 hat er Facebook der Öffentlichkeit freigegeben, aus einer Position der Stärke. Und ich sage zu vielen, auch zu Startup-Unternehmen oft an Staaten, wo ich sage, okay, das ist eine meiner Fragen, was ist Ihr Harvard? Was ist der erste kleine Markt, den man wirklich dominieren kann? Weil die meisten Unternehmen verlieren sie aktuell in der Vielfalt. Der Markt ist zu groß, die Medienvielfalt ist zu groß. Und die eigene Marke geht einfach unter. Da ist oft wirklich die Frage, die viele Unternehmer verstehen es am Anfang nicht, weil sie sagen, okay, bitte, was ist der kleinstmögliche Markt, den wir dominieren können? Eines meiner anderen Lieblingsbeispiele, weil es aus dem Klassischen kommt, das in den USA ist Takis. Takis sind Marktführer bei gerollten Tortilla-Chips. Eine tolle Positionierung. Tortilla-Chips sind normalerweise dreieckig, Takis sind gerollt und extra scharf. Also man unterscheidet sie quasi in der Produktform. Aber Takis, das Familienunternehmen, hat natürlich nettes Geld gehabt, so groß zu starten wie Lay's. Die haben einen Durchbruch geschafft im Automatengeschäft an Universitäten. Das war der erste Markt, wo sie eine bedeutende Rolle gespielt haben. Automaten haben aber den großen Vorteil, dass sie einmal kleiner sind. Da habe ich nicht so viel Vielfalt wie in einem Walmart. Da fällt auch mein kleines Produkt einmal auf. Dann ist dazu gekommen, dass sie extra scharf sind. Das passt sehr gut auch zur Studentenwelt, die was ausprobieren will. Hat dann auch in den sozialen Medien zu Challenges geführt, wer vertragt wie viel von Takis. Und das war der erste Markt, den Takis dominiert hat. Universitäten. Von den Universitäten ist man dann in diese klassischen Convenience Stores gegangen, wie 7-Eleven und mittlerweile ist man natürlich auch in Walmart. Und das ist das Spannende, und das habe ich vom Al Reese gelernt. Al Reese hat zu mir gesagt, Michael, wenn du den Erfolg einer Marke verstehen willst, musst du deren Geschichte verstehen. Und wenn man die Geschichte von großen Marken studiert, merkt man, dass sie die immer vom konkreten Kleinen zum emotionalen Großen entwickelt haben. In dem Kontext finde ich es ja oft auch lustig, wenn zum Beispiel Klienten zu mir sagen, wir brauchen einen Slogan wie Nike, just do it. Ich frage dann, warum brauchen Sie einen Slogan wie Nike, just do it? Ja, weil just do it hat die Marke Nike groß gemacht. Ich sage, das stimmt ja nicht. Der Durchbruch von Nike 1971 war der erste Sportschuh mit Waffelsohle. Waffelsohle deswegen, weil die Profilsohle mit einem Waffeleisen aus der Lebensmittelindustrie entwickelt worden ist. Aber es war der erste Sportlaufschuh mit Profil in den USA. Es war eine echte Alleinstellung und Nike hat damit extrem schnell in Amerika den Laufsport erobert. Der nächste große Sprung für Nike war der Air Jordan Basketball in den 80er Jahren. Und 1989 ist der Slogan Just Do It gekommen, aus einer Position der Stärke. Aber der Slogan Just Do It kann unmöglich die Marke Nike gebaut haben, weil die Marke Nike ist 1971 gebaut worden und der Slogan ist 1989 entstanden. Und das vermischen wir im Gehirn oft auch, weil wir eben den mentalen Kontext auch historisch betrachtet nicht verstehen. Und dann sage ich, was Sie brauchen, ist nicht ein Slogan wie Just Do It, Sie brauchen eine Idee wie den ersten Sportschuh mit Waffelsohle.
Das heißt jetzt für kleines Industrieunternehmen, sagen wir mal 200-300 Mitarbeiter, in Österreich ansässig, im deutschsprachigen Raum sozusagen als Markt. Wo weg sollten die wegdenken?
Also der erste Punkt wieder, ich würde mir ganz klar überlegen, wo stehe ich in der mentalen Ordnung? Wer sind etablierte Konkurrenten, die über mir stehen? Wie ist der Markt generell mental strukturiert? Ist er geordnet, teilgeordnet, ungeordnet? Und dann würde ich mir überlegen, welches Potenzial habe ich, dass ich selbst eine Teilmarktführerschaft erreichen kann. Und das ist ja das Spannende bei den meisten Hidden Champions, die mittlerweile auch alle sehr groß sind. Die sind groß geworden, indem sie sich auf irgendwas ganz Spezielles fokussiert haben. Und da muss man natürlich den Mut haben, dass ich mich darauf fokussiere.
Ich habe einmal so von einer Studie gesehen in Deutschland, dass man ja, also sozusagen im deutschsprachigen Raum sind ja 50% der weltweit aller Hidden Champions und dass dort das Thema Marke eigentlich nicht so verankert ist. Aber was würdest du einem Hidden Champion aus deiner Sicht empfehlen?
Ich finde es immer ganz lustig, wenn man sagt, die Marke ist dort nicht so stark praktisch oder wird nicht so stark dort angesehen, weil die Hidden Champions quasi, der Kerngedanke der Hidden Champions ist dasselbe Kerngedanke, der hinter den meisten großen Marken steht. Fokus, Fokus, Fokus. So gesehen haben die meisten Hidden Champions in ihrem Bereich eine extrem starke Marke, nehmen es vielleicht gar nicht so stark jetzt aus der Markensicht wahr, aber sie sind praktisch extrem stark positioniert. Man denkt Schrauben, man denkt Wirt, Schlagbohrer, Hilti. Feuerwehrautotechnologie, Rosenbauer, LKW-Kräne, Palfinger. Die besitzen wirklich ihren Markt im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen haben sie extrem starke Marken. Und ich finde ja auch spannend, der Begriff Hidden Champions geht ja zurück auf Hermann Simon von Simon Kucher und Partners. Simon Kucher und Partner ist ja selber mit, und das finde ich auch das Schöne an Simon Kucher und Partner, die haben praktisch nicht nur gelernt, dass Hidden Champions fokussiert sind, die sind selber mit einer extremen Fokussierung groß geworden. Es war die erste deutsche Unternehmensberatung, die sich zu 100% auf Preismanagement fokussiert hat. Und ich kann mich selber als Student erinnern, im Marketing, das ist wahrscheinlich wenig spannendste Thema, von die 4 Ps war immer der Preis. Jeder Student hat Preispolitik gemieden. Werbung, super. Produktpolitik, super. Vertrieb, Verkauf, muss sein. Preis, oh! Die haben sich darauf spezialisiert und sind mit dem zu einer internationalen Unternehmensberatung gewachsen.
Es ist ein sehr wichtiger Punkt, Preis. Was kannst du zum Thema Marke und Preis? Oh, lass uns mal in deine Gedanken ein wenig eintauchen.
Da ist es meiner Warte mal der wichtigste Punkt, dass man 2 Arten von Preisen unterscheidet. Den tatsächlichen Preis, an den denken die meisten Manager, und den wahrgenommenen Preis. Das ist das, was in den Köpfen der Kunden ist. Und die 2 Dinge sollten auf Augenhöhe sein und zur Marke passen. Also muss man sehr wohl als markenverantwortlich überlegen, was ist quasi der Qualitätsanspruch meiner Marke und was ist der passende Preis dazu. Und die 2 Dinge sollten im Kopf der Kunden zusammenspielen. Da soll es keine Differenz geben in den Köpfen der Kunden. Also der Kunde soll mir nicht als zu teuer wahrnehmen, aber er soll mir nicht als zu billig wahrnehmen. Und speziell im Modebereich, Diskussion haben wir vor kurzem wieder gehabt mit einem Unternehmen, sollte die sogenannte Nicht-Preislagen vermeiden. Klassisches Beispiel dazu war die Anzugmarke Licona in Österreich. Die war mir richtig erfolgreich, hat sich dann aber preislich in einer Nicht-Preislage bewegt, mit circa damals 2000 Schilling. Die Leute haben entweder, die nur einmal einen Anzug gebraucht haben im Leben, für irgendeinen speziellen Anlass, haben sie bei C&A einen Anzug um 1000 Schilling gekauft. Die Leute, die gesagt haben, okay, mein Anzug muss er repräsentieren, haben sie einen Anzug um 4800 Schilling gekauft von Hugo Boss, Job oder wenn er immer. Die 2000 Schilling Preislage war für alle unattraktiv. Aber das ist oft der Punkt, wenn man sich wirklich überlegt, nämlich wie attraktiv ist der Preis für meine Kunden?
Framed Preis?
Was ist das vom Bezugsrahmen, oder?
Naja, sozusagen symbolisiert ja auch ein Preis, symbolisiert ja was.
Ja.
Was für einen Einfluss, denkst du, hat das?
Absolut, weil die Kunden ja in Preislagen denken. Deswegen, man sollte sich wirklich ganz, ganz bewusst sein. Und da gibt es immer wieder 2 Perspektiven. Also die Erzeugerperspektive sollte sagen, okay, über ganz klare Preispolitik. Wenn ich jetzt Händler bin zum Beispiel, muss ich oft auch sagen, okay, ich muss mir selber oft einen Preisanker setzen. Der Klassiker ist, wenn ich einen Anzug um 490 Euro verkaufen will, macht es schon Sinn, dass ich einen um 600 Euro daneben hänge. Weil der Kunde gern preislich in die Mitte tendiert. Also der Handel, oder auch wichtig, wenn wir sind jetzt da praktisch im Stadthotel in Schärding, aber wenn ich ein Restaurant bin, Speisekarte, macht es natürlich Sinn, dass ich Preisanker oben und unten definiere. Der Kunde sucht sich gern unbewusst die Mitte aus.
Das Neuropricing, ne? Also dass sozusagen der höhere Preis macht den anderen, meinen angestrebten Preis einfach günstiger in der Wahrnehmung.
Ganz genau.
Gut. Ich glaube, ich konnte mit dir noch ganz lang weiterreden. Aber wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen. Ich möchte noch ein bisschen auf den Status quo zurückkommen. Wir sind ja sehr stark zurzeit sozusagen in einer dynamischen, entwickelnden Zeit. Was kannst du das Thema Marke, Marketing, Sales auf 3 Dinge mal runterbrechen, auf was man sich jetzt fokussieren sollte?
Ich meine, das ganz Interessante ist, und da gibt es seit Jahrzehnten Studien dazu, die aber in der Not dann eigentlich negiert werden, Marktanteilsverschiebungen finden eigentlich immer nur in Krisenzeiten statt. Die größte Chance, dass ich Marktanteile gewinne, ist immer in einer Zeit, wo es der Wirtschaft wenig gut geht oder auch wo die Leute unter Umständen unsicher sind. Und dort sollte, wenn man die Kraft hat und wenn es zur Marke und zum Markt passt, den Mut haben, dass man eben wirklich quasi gegen den Trend in die Marke investiert. Aber es zeigen alle Studien, die größten Marktanteilsverschiebungen finden in Krisenzeiten statt. Die wenigsten, wenn der Markt generell im Wachstum ist. Weil wenn der Markt generell im Wachstum ist, wachsen eigentlich alle Marktteilnehmer gleich mit. Wenn aber ein Markt stagniert oder gar rückläufig ist, werden oft die Marktanteile neu verteilt. Das Schwierige ist, dass natürlich, wenn ich jetzt selber in einer Stimmung der Depression bin, man oft gar nicht den Mut hat, aktiv dagegen anzukämpfen. Und dann verfallen alle in dasselbe und sagen, okay, wir müssen sparen, wir müssen die und die Dinge tun, wir müssen abwarten, bis die Wirtschaft in Summe wieder besser läuft und lassen dann aber genau das Zeitfenster dann vergehen, wo man eigentlich die größten Chancen für Marktanteilsgewinne hätte.
Also es, auch die Strategie, es auszusitzen und durchzutauchen, ist keine gute Strategie.
Nein, speziell nicht, wenn man Marktanteile gewinnen möchte. Also wenn ich Marktanteile gewinnen möchte, sollte ich eigentlich bewusst sagen, okay, in Krisenzeiten sind die größten Chancen, dass ich Marktanteile neu verteile.
Zusammengefasst heißt das sozusagen MUT, TUN, ne? Sozusagen fokussiert, sich darauf zu konzentrieren und es umzusetzen.
Ich glaube, das wichtigste Prinzip und das Missverstandenste ist Fokus. Weil Fokussierung macht in den meisten Unternehmen eigentlich Angst. Also man hat immer die Angst, ich muss was aufgeben. Und kurzfristig stimmt das auch. Unter Umständen muss ich von 5 Geschäftsbereiche 2, 3 oder sogar 4 opfern, um mich zu fokussieren. Nur langfristig gewinne ich damit wahnsinnig viel, weil ich in meinem engen fokussierten Markt eine viel, viel stärkere Kraft bin als vorher. Und was auch viele nicht verstehen, ist das Zusammenspiel zwischen Position in den Köpfen der Kunden und Fokussierung. Das Ziel ist, dass ich eine ganz spezifische Position in den Köpfen der Kunden besitze, dass ich mir in den Köpfen der Kunden eine mentale Marktführerschaft erobere, die sie dann langfristig gesehen in eine tatsächliche Marktführerschaft übersetzen lässt. Aber nur damit ich die enge Position in den Köpfen der Kunden besitzen kann, muss ich mich darauf fokussieren. Und da ist auch quasi BMW mein Lieblingsbeispiel, weil BMW war in den 1960er Jahren ja wirklich in der Krise. Und der damalige Vorstand, der Paul Hahnemann, hat in den 60er Jahren entschieden, er fokussiert BMW auf Fahrfreude. Und die gesamte automobile Branche, also alle Branchenkenner haben gesagt, die Nische ist viel zu klein, um darin zu überleben. Aber genau dort hat der Erfolg von BMW angefangen. Also BMW muss sich heute noch beim Paul Hahnemann, der ist bösartig als Nischenpaule bezeichnet worden ist, bedanken, dass er den Mut gehabt hat, die Marke auf den 1500er und auf Fahrfreude zu fokussieren. Das ist halt noch die Basis des Erfolgs. Und wer das auch immer extrem gut verstanden hat, war der Steve Jobs. Der Steve Jobs hat nie 15 Produkte auf einmal präsentiert. Er hat immer genau gewusst, wo liege ich in Fokus. Und dieses Prinzip Fokus ist aus meiner Warte das mit Abstand wichtigste Prinzip, egal ob es jetzt um Unternehmenserfolg geht, um sportlichen Erfolg geht oder um persönlichen Erfolg geht. Ich muss mich auf irgendwas fokussieren. Wichtig aus der Markensicht ist, das Ziel ist jetzt nicht einfach, dass ich mich spezialisiere, sondern das Ziel ist, ich fokussiere mich so, dass ich eine spezifische Position in den Köpfen der Kunden erobern kann, die sie letztendlich in Marktanteile übersetzen lässt und damit in Wertschätzung und Wertschöpfung.
Was für ein wunderbarer letzter Satz. Da möchte ich ja gar nicht mehr lange noch irgendwas draufsetzen und dann einmal nachfragen, weil ja, Wertschöpfung und Wertschätzung, glaube ich, sind zwei ganz elementare Dinge, damit es der Wirtschaft wieder gut geht, und braucht er den Mut, sozusagen das in den Fokus zu rücken, damit man das erreicht. Und ich bedanke mich sehr für unser Gespräch, lieber Michael. Es war mir eine große Freude.
Ich sage danke für die Einladung, war mir ebenfalls eine ganz, ganz große Freude, Harald.
Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Teilen Sie die Folge, abonnieren Sie meinen Kanal und wie es bei mir immer so schön heißt am Ende, bleiben Sie neugierig. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen. Ciao.
Das war Brand Talk, der Podcast über Markenverhalten und Markenidentität. Ich hoffe, Sie konnten heute wertvolle Einblicke gewinnen. Denken Sie dran, das Verhalten einer Marke ist der Schlüssel zu einer starken Marke. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Bleiben Sie neugierig. Ihr Harald Sturm.